Die Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Marco Kalle. In der Schweiz haben im Jahr 2023 mehr als 700'000 Personen zu wenig Geld verdient, um den täglichen Bedarf zu decken. Dazu zählen unter anderem Essen, Mobilität oder auch die Wohnung. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, waren 8,1% der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen, etwa gleich viel wie im Jahr davor. Zugenommen hat hingegen der Anteil an Personen mit offenen Rechnungen. Im Jahr 2023 lebten 6,3% der Bevölkerung in einem Haushalt mit mindestens zwei Arten von Zahlungsrückständen, ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Trotzdem gehöre der Lebensstandard in der Schweiz in Bezug auf das verfügbare Einkommen nach wie vor zu den höchsten in Europa, schreibt der Bund. Die Schweizer Armee führt in diesem Jahr mehrere gemeinsame Übungen mit dem französischen Militär in der Schweiz durch. An den Übungen beteiligt seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren, teilt das VBS auf Anfrage mit. Dabei würden realitätsnahe Szenarien trainiert und das hochintensive Gefecht. Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee weiter zu stärken, schreibt das VBS weiter. Der frühere Marinekommandant Eli Sharvit soll neuer Chef des israelischen Inlandgeheimdiensts Shin Bet werden. Das hat das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Vor anderthalb Wochen hatte die Regierung den bisherigen Chef des Inlandgeheimdiensts abgesetzt, wegen mangelndem Vertrauen, wie Netanyahu sagte. Das oberste Gericht stoppte die Entlassung aber vorübergehend. Nun muss es entscheiden, ob die Absetzung rechtmäßig war. Ein Urteil dazu hat es noch nicht gefällt. Wann Sharvit sein Amt als Chef des Inlandgeheimdiensts antritt, ist darum unklar. Wir bleiben im Nahen Osten. Die israelische Armee hat die Menschen im Süden des Gazastreifens dazu aufgerufen, von dort zu fliehen. Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet der Stadt Rafah sowie benachbarte Orte sollten das Gebiet umgehend verlassen, hieß es in einem Aufruf auf Arabisch. Die israelische Armee nehme ihre intensiven Einsätze in den betroffenen Gegenden wieder auf, um dort gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. Der Blick aufs Wetter noch. In der Ostschweiz und in Graubünden ist es bewölkt und teils nass. Sonst ist es zeitweise sonnig, im Westen und Süden sogar ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht heute etwa 12 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Manuel Risi.
SRF 2 Kultur.
Achtung vor tiefliegenden Birkenpollen. Wer allergisch ist auf Birken, dürfte jetzt wohl gerade leiden. Jetzt ist gerade Birkenpollen-Hochsaison. Niesen und tränende Augen, boah, Sie kennen das. Also Fenster zu, Antihistamin eingeworfen. Dann kann dieser Montag durchaus erträglich werden. Trotz allem, einen schönen Tag wünscht Beatrice Kern.
Thank you.
Die Ouvertüre zum Occasional Oratorio von Georg Friedrich Händel. Trevor Pinnock hat hier die English Concerts geleitet.
Thank you.
Das Konzert für Violine, Streicher und Basso Continuo G-Dur von Johann Ernst Prinz von Sachsen-Weimar. Die Sologeige, die hat hier Gernot Süssmuth gespielt, begleitet vom Thüringer Bach-Kollegium. Die Familie Bach, ja, die ist schon ziemlich ein Phänomen. Da gibt's so viele musikalisch hochbegabte Menschen. Also jetzt nicht nur Johann Sebastian Bach und seine Söhne. Das war eine ganze Musikerdynastie. Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert hat die Familie Bach das Musikleben in Deutschland geprägt. Da den Überblick zu behalten, gar nicht so einfach. Dass so viele Bachs so musikalisch waren, da muss doch irgendwie so eine Art Musikgen in der Familie gegeben haben. Und das hat sich dann Generation für Generation weiter vererbt. Also anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Einer von diesen vielen, vielen Bachs, das war Johann Christian Bach, Sohn von Johann Sebastian Bach. Und das hier, das ist sein Oboenquartett B-Dur.
Thank you.
Der erste Satz aus dem Oboen-Quartett B-Dur von Johann Christian Bach, der Sohn war es, nicht der Vater, gespielt vom Oboisten Max Achtwedt und Ensemble. Wenn eine Reisegruppe in einem fremden Land unterwegs ist, dann sucht sie sich mit Vorteil einen ortskundigen Reiseleiter. Ja, das gilt nicht nur für Touristen mit Fotoapparat, sondern auch für Orchester auf Tournee im Ausland. Diese Woche kommt nun ein renommiertes Orchester aus England in die Schweiz, die London Mozart Players. Und für ihre kleine Tournee haben sich die Britinnen und Briten einen Reiseleiter ausgesucht, der auch gleich als Solist vor dem Orchester eine gute Figur macht, Sebastian Bohren nämlich. Der Schweizer Geiger begleitet die Londoner also zu ihren vier Konzerten in Zug, Olten, Schaffhausen und Bruck. Und an den Konzerten begleiten die London Mozart Players unter der Leitung von Jonathan Bloxham dann eben ihn. In einem Mozart-Violinkonzert zum einen und zum anderen auch im Konzertstück «The Lark Ascending» vom Briten Ralph Vaughan Williams. Win-win, könnte man also sagen. Die London Mozart Players auf Schweiz-Tournee mit Solist Sebastian Bohren. Und an den Konzertabenden kann man dann sicher gleich noch ein drittes Win anfügen, denn auch fürs Publikum wird dieses Gespann sicherlich einen Ohrenschmaus bieten. Übermorgen Mittwoch geht's los mit einem Konzert im Casino Theater Zug und am Donnerstag, Freitag und Samstag folgen dann die Konzerte in Olten, Schaffhausen und Bruck. Und auch hier bei uns spielt sich Reiseleiter Bohren jetzt schon mal warm mit dem Rondo aus dem Mozart-Konzert Nummer 3, das er diese Woche dann auch mit den Londonern unter die Finger nimmt.
Thank you.
Der dritte Satz aus dem Violinkonzert Nummer 3 G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Solo-Geige hat hier Sebastian Bohren gespielt, begleitet von den Charles Chamber Artists. Live erleben können Sie Sebastian Bohren in den nächsten Tagen zusammen mit den London Mozart Players auf ihrer Schweiz-Tournee. Übermorgen geht's da los im Casino Theater Zug. Oh, petit enfant, dieses Duo für Chor und Klavier von César Franck. Das hat ja der Chœur de Chambre de Namur gesungen. Das Klavier hat Philipp Rieger gespielt. Die Deadline rückt und die Steuererklärung, die müsste ja eigentlich auch noch bis heute fertig ausgefüllt werden. Es sei denn, Sie geben eine Verlängerung der Frist ein. Ja, es gibt auf alle Fälle viel zu tun. Wenn Sie etwas gehetzt unterwegs sind, dann kann ich das absolut verstehen. Gehetzt. Das ist eine Energie, die sich gut und gern ein wenig tänzerisch umsetzen kann, so wie hier in diesem Tanz von Onion Popovic, die Energie sinnvoll eingesetzt. Musik Da muss man doch gleich drauf losschmunzeln. Ja, mit dank dem Klarinettisten Onjen Popovic mit seinem Banyard Dance für Klarinette und Klavier. Das Klavier, das hat hier Mirjana Radic gespielt. Zweiter Satz aus dem Streichsextett D-Moll von Alexander Borodin, gespielt vom Quartett The Lindsays, der Bratscherin Louise Williams und dem Cellisten Rafael Wolfish.
SRF 2 Kultur. Tageschronik.
Lebenslange Haft. Das war das Urteil heute vor 54 Jahren, und zwar für Leutnant William Kelly von der US-Armee. Er wurde verurteilt für die Ermordung von Zivilpersonen im Vietnamkrieg beim berüchtigten Massaker von My Lai. Was da genau passiert ist, weiß Patrick Walter.
Am frühen Morgen, an einem Märztag 1968, landen rund 100 US-Soldaten in einem Dorf in Vietnam. Sie erwarten, dass sie dort bewaffnete Vietcong antreffen, doch es gibt praktisch keine Gegenwehr. Es sind fast nur unbewaffnete Frauen, Kinder, alte Menschen da. Trotzdem eröffnen die US-Soldaten das Feuer auf Befehl ihrer Vorgesetzten, sagt einer der beteiligten GIs zwei Jahre nach dem Massaker in einem Fernsehinterview.
Shoot everything, man, woman, children, and the whole bit, everything that could aid the VC, you know, every living thing, that was sort of like the order.
Die jungen US-Soldaten vergewaltigen auch Frauen, gar Kinder, und sie zünden das Dorf an. Nach wenigen Stunden liegen vor den Hütten und in Gräben beim Weiler Milai zwischen 300 und 500 tote Zivilpersonen. Nach oben gemeldet wird ein erfolgreiches Gefecht gegen die Vietcong. Das Massaker wird vertuscht. Aber nicht alle schweigen. US-Soldat Ronald Ridenour hört von den Vorkommnissen und beschließt, der Sache nachzugehen, wie er 1969 in einem Fernsehbeitrag erklärt.
I wanted to see action taken. I wanted to see the people who are responsible arrested.
Und durch die Arbeit eines Journalisten erfährt schließlich die US-Öffentlichkeit davon, anderthalb Jahre nach dem Massaker. Es kommt zu Anklagen vor einem Militärgericht gegen 14 Offiziere. Die meisten Verfahren werden eingestellt oder die Angeklagten freigesprochen. Leutnant William Kelly als Befehlshaber vor Ort ist der Einzige, der schuldig gesprochen wird. Zeugen berichten, wie er eigenhändig Zivilistinnen erschossen hat und andere dazu ermutigt hat. Reue zeigt Kelly nicht. Er sagt vor Gericht, auch er habe nur Befehle befolgt. Letztlich wird Kelly am 31. März 1971 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil löst in den USA eine Welle der Solidarität aus. Der Leutnant wird als Sündenbock wahrgenommen. Kelly sei nur ein Opfer der verfehlten US-Politik in Vietnam, sagt etwa dieser Politiker.
Lieutenant Kelly is really a victim of circumstance and a victim of a political foreign policy.
Auf den Straßen protestieren Menschen gegen das Urteil. Ein TV-Bericht zeigt, einige sehen Kelly als Helden, wollen, dass er ausgezeichnet wird.
I think Lieutenant Kelly should be given a medal and all of his honors and a promotion.
Kelly habe nur seinen Job gemacht, sagen andere, deshalb solle er begnadigt werden.
I think that Kelly deserves to be released completely. He was only doing his job.
Präsident Richard Nixon erhört die Demonstrierenden. Er wandelt die Strafe von Kelly zunächst in Hausarrest um und nach 4 Jahren wird William Kelly, der Einzige, der für das My Lai-Massaker je zur Rechenschaft gezogen wurde, freigelassen.
Thank you.
der Gitarrist Miloš Karadalić hat diese Danza Brasileira von Jorge Morel gespielt. Querflöten, früher waren die aus Holz, klar. Heute aber macht man die praktisch ausschließlich aus Metall. Und da gibt's nun die Qual der Wahl. Soll es eine aus Silber sein, versilbert aus Gold, wenn ja, wie viel Karat, oder ganz edel aus Platin? Für den Genfer Flötisten Emmanuel Bau gibt es da einen ganz klaren Favoriten.
Für mich passt eine 14 Karat Goldflöte.
Und mit dieser 14 Karat Goldflöte flötet Emmanuel Bau seinen goldenen Flötenton in dieser Romanze von Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Die Romanze des Dur, Opus 37 von Camille Saint-Saëns. Die Flöte, die hatte Emmanuel Bahut gespielt, begleitet vom Orchestre de Chambre de Paris unter François Leleu.
Thank you.
Scherzo wird einem fast schon um die Ohren gehauen. Dieses Scherzo aus der Sinfonie Nummer 1 S-Dur von Max Bruch. Robert Trevino hat die Bamberger Sinfoniker geleitet. Einen schönen Mittag, wenn Ihnen der jetzt vergönnt ist und vielleicht ja schon der Liebste mit dem Zmittag auf Sie wartet. Das ist SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Marco Koller. Wir beginnen mit einer ganz aktuellen Meldung. Marine Le Pen, die Vorsitzende der französischen Rechtsaußenpartei Rassemblement National, darf in nächster Zeit für keine politischen Ämter kandidieren. Dasselbe gilt für 8 weitere Abgeordnete im EU-Parlament. Das hat ein Gericht in Paris vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, in einem Prozess, in dem es um die Veruntreuung von EU-Geldern ging. Das genaue Strafmaß ist aber noch nicht bekannt, also wie lange Le Pen nicht kandidieren darf. Es ist also noch unklar, ob sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten kann oder nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann also noch weitergezogen werden. Die Beschuldigten haben gemäß dem Gericht Personen von der EU bezahlen lassen, die in Wirklichkeit für die Partei in Frankreich arbeiteten und nicht wie vorgesehen als Assistentinnen und Assistenten im Europäischen Parlament. Die Schweizer Armee führt in diesem Jahr mehrere gemeinsame Übungen mit dem französischen Militär in der Schweiz durch. An den Übungen beteiligt seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren, teilt das VBS auf Anfrage mit. Dabei würden realitätsnahe Szenarien trainiert und das hochintensive Gefecht. Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee weiter zu stärken, schreibt das VBS. Der frühere Marinekommandant Eli Shavit soll neuer Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet werden. Das hat das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Vor anderthalb Wochen hatte die Regierung den bisherigen Chef des Inlandsgeheimdienstes abgesetzt, wegen mangelndem Vertrauen, wie Netanyahu sagte. Das oberste Gericht stoppte die Entlassung aber vorübergehend. Nun muss es entscheiden, ob die Absetzung rechtmäßig war. Ein Urteil dazu hat es noch nicht gefällt. Wann Shavit sein Amt als Chef des Inlandsgeheimdienstes antritt, ist darum unklar. Wir bleiben im Nahen Osten. Die israelische Armee